Stunde. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Klimakrise spitzt sich zu. Bundesregierung darf Klimaschutz nicht hinten anstellen. Ich darf aufrufen für Bündnis 90 Die Grünen Felix Banacek.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich vor einigen Jahren Vater wurde, war das verlässlichste Mittel, meine kleine Tochter zum Schlafen zu bringen, sie in der Trage an meinem Bauch bewegend durch den Park oder die Wohnung zu laufen und Bücher zu lesen. Ich habe in der Zeit Bücher gelesen über ihre Zukunft, über die Klimakrise, über die Veränderung unserer Ökosysteme, über die Freiheitschancen, die sie noch hat in einer Welt, in der es uns vielleicht sogar gelingen könnte, die eigenen Klimaziele zu erreichen, vor allem aber über eine Welt, in der uns das nicht gelingt. Und diese Welt 2050 ist geprägt von immer mehr Überschwemmungen, von Dürren gleichzeitig, von vollkommen veränderten Bedingungen für unsere Landwirtschaft. Ganz viele Weinanbaugebiete werden beispielsweise ihre ökonomische Existenz verlieren. Wir werden erleben, dass der Kuckuck beispielsweise niemand mehr findet, der die Eier für ihn ausbrütet, weil wegen der klimatischen Veränderung er zu spät im Norden ankommt. Man kann über all das lachen, man kann das alles ignorieren, aber wenn man sich dann fragt, 2050, wann ist das eigentlich? Ist es eigentlich irgendeine abstrakte Jahreszahl oder ist es vielleicht die Zeit, in der meine Tochter Ende 20 ist und sich selbst fragt, möchte sie mal Kinder in die Welt setzen? Möchte sie Menschen zumuten, in einer solchen Welt groß zu werden? Und ich weiß nicht, wer diese Frage dann noch mit Ja beantworten wird. Und viele Menschen entscheiden sich jetzt schon dagegen. Ich erzähle das deswegen, weil ich mich auch frage, was wir unseren Kindern in dieser Zeit antworten werden. Und was sie uns fragen werden. Werden sie uns fragen, krass, das sah ja schon ziemlich schlecht aus, aber ihr habt es geschafft, wie habt ihr das gemacht? Oder werden sie uns fragen, warum zur Hölle habt ihr nichts getan? Warum zur Hölle habt ihr uns diese Welt nicht erspart? Und ich möchte nicht, dass unsere Antwort ist, ja, sorry, nachdem wir ein paar Jahre mal gedacht haben, wir kriegen die Kurve, haben wir wohl euer Anliegen, euer Recht auf ein lebenswertes Leben vielleicht ein bisschen überbetont und danach wieder nichts getan. Aber genau das haben Sie vor. Genau das haben Sie vor. Sie haben, nachdem es das erste Mal eine Bundesregierung gab, die aus Zielen Maßnahmen abgeleitet hat, die nicht nur gesagt haben, wir radikalisieren uns darin, 5 Jahre früher klimaneutral zu sein, setzen uns dann aufs Sofa, legen die Füße hoch und gucken, was passiert, sondern die Maßnahmen, ja, auch komplizierte Maßnahmen ergriffen hat, haben Sie gesagt, diese Zumutung wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, dass Menschen damit konfrontiert werden, dass sich etwas an unserem Leben ändern muss. Und vor allem wollen wir nicht dafür sorgen, dass diese Zumutungen gerecht verteilt werden. Und deswegen ist das Irritierende, dass Ihre Fraktion, CDU-CSU-Fraktion, ja vollkommen zu Recht in der letzten Wahlperiode angemahnt hat, dass ein Klimageld kommen muss. Aber Sie haben jetzt alles Geld der Welt, so viel Geld, wie noch keine andere Bundesregierung vor sich hatte. Und Sie haben sich dagegen entschieden, das zu machen und haben gesagt, die Einnahmen aus dem CO2-Preis, die geben wir eben nicht gerecht an die Bürgerinnen und Bürger zurück, sondern senken damit nur die Netzentgelte. Schöne Maßnahmen, aber nicht das, was nötig wäre. Und deswegen prognostiziere ich, und ich lege das auf Wiedervorlage, dass wir uns nächstes Jahr hier treffen und Sie sagen, mit den Bildschlagzeilen, der Kostenschock kommt, nationaler CO2-Preis mit klarem Pfad geht in europäisches System über, der Preis bildet sich dann am Markt und kann nach oben gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann man den Leuten doch nicht zumuten. Und dann werden sie nicht den Schluss daraus ziehen, zu sagen, dann machen wir jetzt das Klimageld, sondern die werden dann sagen, dann lassen wir es halt mit dem Klimaschutz. Das ist es, was sie vorhaben. Und glauben Sie mir, damit werden sie nicht durchkommen. Und ich weiß, dass wir gleich wieder reden kommen werden, Klimaschutz, alles schön und gut, aber technologieoffen und gerecht und all dies und das. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich will Ihnen das Beispiel von Miami erzählen. 94% des Gebiets von Miami wird wahrscheinlich bis etwa 2100 überschwemmt sein. Und als es vor einigen Jahren eine Studie gab, welche Teile zuerst überschwemmt sein werden, hat man festgestellt, dass das die sind, wo die Menschen mit hohem Einkommen leben, nämlich direkt an der Küste. Und die etwas höher gelegenen, wo Menschen mit Migrationsgeschichte, mit wenig Einkommen, die Arbeiterinnen und Arbeiter leben, das sind die sicheren Gebiete. Was ist passiert? Diese Gebiete wurden aufgekauft und die Leute mit wenig Geld wurden weiter an den Stadtrand weggeschoben. Deswegen ist Klimaschutz per se ein Gerechtigkeitsprojekt, ein Projekt für soziale Gerechtigkeit, weil Menschen wie Sie und ich uns von den Kosten immer freikaufen können, uns von den Folgen freikaufen können und andere mit wenig Geld das eben nicht tun. Und jetzt wird ja gleich die Bundesregierung reden. Da gibt es eine spannende Aufgabenverteilung. Ein Großteil der Bundesregierung ist dafür verantwortlich, das Klima weiter zu zerstören. Und einer hat jetzt Klimaschutz in seinem Ministerium stehen. Psst, Herr Schneider, das wird eine schwierige Aufgabe. Ja? Sie können ja nicht alles aufgreifen, was Frau Reich und andere einreißen werden. Zwinkern Sie gleich in Ihrer Rede zweimal, wenn Sie Hilfe brauchen. Wir sind nicht weit.
Ich darf für die CDU-CSU-Fraktion den Abgeordneten Marc Helfrich aufrufen.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich den Titel der Aktuellen Stunde so lese, dann frage ich mich, was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, in den letzten 3,5 Jahren eigentlich für den Klimaschutz getan haben. Wenn ich mich nicht täusche, waren Sie Teil der Koalition, die unser Klimaschutzgesetz sogar noch aufgeweicht hat. Sie sollten also mal die Kirche hier im Dorf lassen. Außerdem gibt es überhaupt gar keinen Grund zur Annahme, dass die aktuelle Bundesregierung den Klimaschutz hinten anstellt. Unser Bundeskanzler Friedrich Merz hat es bei seiner Regierungserklärung hier an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich gesagt. Wir stehen zu den internationalen, europäischen und nationalen Klimazielen. Dass Klimaschutzpolitik nicht einfach ist und großer Anstrengung bedarf, das wissen wir alle. Wir sind weiterhin fest entschlossen dazu. Daran hat sich rein gar nichts geändert, auch wenn Sie das suggerieren. Wir wollen Klimaschutz aber klug machen, gemeinsam mit den Menschen und den Unternehmen in unserem Land und nicht gegen sie. Ohne das Zutun der Gesellschaft wird uns Klimaschutz schlicht nicht gelingen. Klimaschutz braucht Akzeptanz, meine Damen und Herren. Für uns ist und bleibt die CO2-Bepreisung das zentrale Element unserer nationalen und europäischen Klimaschutzpolitik. Für uns ist aber auch klar, wenn wir die Menschen auf der einen Seite belasten, müssen wir sie auf der anderen Seite auch wieder entlasten. Deshalb wollen wir die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Und man kann natürlich darüber streiten, Herr Banaschak, auf welchem Wege man das tut. Aber Sie wissen auch, dass eine Senkung des Strompreises einen doppelten Nutzen in der Form bringt, dass Elektrifizierungslösungen, für die Sie kämpfen, am Ende wirtschaftlicher machen im Vergleich und dass es deswegen durchaus gute Gründe auch für diesen Weg gibt. Für gleiche Wettbewerbsbedingungen im europäischen Binnenmarkt wollen wir einen fließenden Übergang unserer nationalen CO2-Bepreisung in das neue europäische Emissionshandelssystem für Gebäude und Verkehr, für Fachleute ETS2. Meine Damen und Herren, um die Akzeptanz nicht zu verlieren, werden wir Preissprünge verhindern. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Grünen, es gibt viele Unterschiede zwischen uns. Ein grundlegender Unterschied ist aber, dass Sie den Klimaschutz immer nur durch die nationale Brille betrachten. Aber ich sage Ihnen, selbst wenn wir es wollen, wir können das Klima allein nicht retten. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Und gewiss haben wir als Industrienation eine große Verantwortung. Aber ohne die anderen Staaten der Welt geht es nicht. Und nicht zuletzt deshalb müssen wir unsere Klimaschutzpolitik klug machen, damit wir Nachahmer finden. Andere werden es uns nur nachmachen, wenn wir zeigen, dass CO2-Reduktion und Wirtschaftswachstum keine Gegensätze sind, dass Klimaschutztechnologien ein Wettbewerbsvorteil für unsere Unternehmen sein können. Und wir müssen, es wird Sie nicht wundern, den Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens mit Leben füllen. Damit werden auf der einen Seite notwendige Klimaschutzinvestitionen in Drittländern angereizt, und auf der anderen Seite erhalten wir eine Möglichkeit, unsere unvermeidbaren Restemissionen auszugleichen. Wir haben aus den negativen Erfahrungen des Kyoto-Mechanismus gelernt. In Baku wurde das Regelbuch so nachgeschärft, dass es hier nicht mehr zu Schindluder kommen kann. Und wir setzen auf glaubwürdige und zertifizierte Projekte. Das ist dann eine Win-Win-Situation für die Entwicklungs- und Schwellenländer und für uns auf unserem Weg zur Klimaneutralität. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen.
Ich darf für die AfD-Fraktion dem Abgeordneten Dr. Rainer Kraft das Wort erteilen.
Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, kaum sind die Grünen nach der Wahl wieder krachend in der Opposition gelandet, versuchen sie verzweifelt an ihre alten Weltuntergangsmärchen von 2021 anzuknüpfen. Die Höllensommer 2022, 23 und 24 sind zwar ausgefallen, aber es hindert die Grünen nicht daran, jedes Jahr aufs Neue dieselbe alte Schallplatte abzuspielen. Wir werden alle sterben. Ob es nun zu heiß, zu kalt, zu nass oder zu trocken ist, Schuld ist in ihren Augen immer das Gleiche. Bezahlbarer Sprit, Fleisch auf dem Teller, die Landwirte, Plastikstrohhalme, deutsche Kinder, unsere Marktwirtschaft, Grillabende, Urlaubsreisen, Haustiere, beheizte Wohnungen. Ja, gefühlt alles, was das Leben lebenswert macht. Sie werden es unseren Vorfahren einfach niemals verzeihen, dass die es gewagt haben, die Höhlen zu verlassen. Sie schaffen eine Ersatzreligion, und über jeder Sekte haben nur Sie allein Vergebung anzubieten. Wenn wir Deutschen Buße tun und ihren NGOs und ihren Bürokraten nur genug Geld und Macht überlassen, dann, ja, dann wird alles gut. Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, ein Konzept so mittelalterlich wie Ihre Energiewende. Mit Verlaub, das sind sozialistische Parolen im delirierenden Endstadium. Und ich sage das hier so deutlich, weil ich es leid bin, dass diese billigen Schreckensszenarien jedes Jahr neu aufgetischt werden, ohne dass jemals jemand in der Presse oder in den Ministerien hinterfragt, wie realistisch diese Behauptungen denn eigentlich sind. Gerade beim Thema Hochwasser zeigt sich diese ganze Schieflage. Natürlich kommt es bei Starkregen zu Überschwemmungen. Das ist normal. Aber das Ahrtal höre ich Sie schon rufen. Ja? Dabei verschweigen Sie geflissentlich, dass diese Tragödie nicht der Klimawandel verursacht hat, sondern das völlige Versagen Ihrer geliebten Bürokraten. Denn vor dem Hochwasser an der Ahr wurde rechtzeitig gewarnt. Mehrfach und mit Nachdruck. Und diese Warnungen wurden von Ihren Leuten ignoriert. Der CDU-Landrat, ein Totalausfall. Und Ihre grüne Umweltministerin hat zuerst ihre Arbeit nicht gemacht, dann mehrfach gelogen, fuhr für einen Monat in den Urlaub und als Belohnung haben Sie sie zur Bundesfamilienministerin ernannt. Nicht das Klima tötet, Ihr unfähiges Personal hat eine ganze Region ins Elend gestürzt und 136 Bürger auf dem Gewissen. Ein Großteil des Schadens an Leib und Leben hätte verhindert werden können, hätten Ihre Politiker nur das getan, wofür sie gewählt worden sind, dem Volk zu dienen und Schaden von ihm abzuwenden. Aber nein, lieber wird die große Flut dem Klimawandel in die Schuhe geschoben. Das ist ja so bequem, das ist so eine gute Ausrede, das ist so gut in den Sonntagsreden. Und gleichzeitig kann man mit diesem moralischen Vorschlag kann man neue Steuern, neue Abgaben und neue Verbote rechtfertigen. Denn das ist ihr einziges Ziel. Mehr Steuern, mehr Staat und mehr Vorschriften und weniger Freiheit für die Menschen in diesem Land. Ich sage es ganz klar, wir lassen uns diese Freiheit nicht nehmen. Wir lassen uns nicht von Ihren Weltuntergangsmärchen einschüchtern. Und wir lassen uns nicht weismachen, dass es unsere Klimasünde sei, wenn Ihre Parteigenossen vor Ort versagt haben. Zurück zum Thema und damit zu dem, worüber Sie nicht sprechen. Tatsächliche Auswirkungen auf lokale und regionale Mikroklimas. Letzte Woche wurde berichtet, dass die Niederlande Belgien des Winddiebstahls bezichtigen. Und damit wurde erstmals offiziell zugegeben, was auch Kinder schon längst wissen. Hinter einem Windrad wird der Wind schwächer und damit verändern Windräder das Mikroklima. Bei fast 29.000 Windindustrieanlagen an Land kommt eine ganze Menge an veränderten Mikroklimas zusammen, die in ihrer Summe messbare Auswirkungen auf das regionale Wettergeschehen haben. Und dass Sie lachen, überzeugt mich dafür, dass Sie nur ideologisch getrieben sind. Da haben wir ihn also, den menschengemachten Faktor zur Veränderung des Wetters. Aber davon wollen Sie nichts hören. Das halten Sie alles für Unfug, obwohl dieser Effekt auf bis zu 18% beziffert wird. 18% weniger Wind, verursacht durch einen vorgelagerten Windpark. Erforscht wird das in Deutschland natürlich nicht. Es darf nur erforscht werden, was zur Mehrung der Gläubigen der Klimakirche beiträgt. Meine Damen und Herren, der Klimawandel findet seit Jahrmillionen statt, mit oder ohne uns. Aber mehr Steuern, dafür weniger Industrie, weniger Arbeitsplätze und weniger Wohlstand und noch mehr Verbote werden das Wetter nicht ändern, dafür aber unser Leben ruinieren. Was es braucht, sind kluge regionale Schutzkonzepte, keine Panikmache und keine ideologische Umerziehung. Was es braucht, ist vorausschauendes Handeln, ehrliche Analysen und der Wille, Verantwortung zu übernehmen. Und was es nicht braucht, das sind inkompetente Selbstdarsteller, denen die Gendersprache wichtiger ist als das Leben der ihnen anvertrauten Menschen.
Sehr geehrter Herr Dr. Kraft, ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass ich das Protokoll noch mal anschauen werde, ob Sie eine unzulässige Personalisierung mit den Vorwürfen des Mordes oder Tötungsdelikten vorgenommen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, konnte es von hier aus auch so nicht verfolgen, werde mir aber das unter diesem Aspekt noch mal anschauen, weil wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig Tötungsabsichten unterstellen. Ich darf nun für die Bundesregierung aufrufen, den Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Carsten Schneider, du hast das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn gleich unmissverständlich, die Bundesregierung bekennt sich vollumfänglich zu den nationalen, europäischen und globalen Klimazielen. Wir machen das nicht aus reinem Selbstzweck, sondern weil es wichtig ist für den Schutz unserer Lebensgrundlagen. So verlangt es nicht nur das Grundgesetz, der Koalitionsvertrag, sondern auch die Vernunft und im Übrigen auch die Wissenschaft, Herr Kraft, die in Deutschland frei ist. Deutschland gibt Wissenschaftsfreiheit. Jeder kann erforschen, was er möchte, wenn er dazu die Lust und auch die Ausstattung hat. Ihre Sorge, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, lieber Kollege Banaschak, die Sie im Titel der Aktuellen Stunde ausdrucken, ist insofern unbegründet. Ich fühle mich im Übrigen auch unterstützt von meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir werden in diesem Jahr, ich bin gerade in der Vorbereitung dazu, auch das Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg bringen, wie es das Klimaschutzgesetz vorsieht. Und dann natürlich auch die einzelnen Sektoren mit den Kolleginnen und Kollegen besprechen, ihrer Verantwortung. Aber ich bin zuversichtlich, dass uns dies gelingt, einen einheitlichen Vorschlag Ihnen unterbreiten zu können. Wir müssen, lieber Kollege Banaschak, wir müssen den Klimaschutz, und ich fühle mich natürlich immer unterstützt und freue mich, wenn ich vom Parlament unterstützt werde und in diesen anderen Auseinandersetzungen auch Sie, die Sie der Gesetzgeber sind, dem Gesetz auch noch mal mit Nachdruck der Regierung auf den Weg bringen. Aber ich habe da keinen Zweifel. Gut. Wir müssen also den Klimaschutz, den Umwelt- und den Naturschutz in den Mittelpunkt auch der gesellschaftlichen Debatte wieder rücken. Und die Debatte heute, wir sind ja am Beginn, die wir das zeigen, das ist in Teilen sehr unterschiedlich gesehen. Ich befinde mich, glaube ich, in der Gesellschaft der Vernunft, der Wissenschaft, die sagt, es gibt Klimaveränderungen, es gibt Veränderungen, die insbesondere durch die Erhitzung der Erde passieren. Und diese Erhitzung ist menschengemacht. Sie kommt nicht von irgendwoher, sondern sie kommt dadurch, dass wir zu viel CO2 ausstoßen. Und von daher ist die Reduktion des CO2-Ausstoßes bis 2050 und für uns in Deutschland bis 2045 einfach zwingend notwendig, um unsere Welt so zu erhalten, wie Kollege Banaschak das zu Beginn gesagt hat, dass auch meine Töchter dies noch erleben können. Und dabei ist auch so, dass ich gar keinen Gegensatz zwischen Wirtschaft und Umwelt sehe. Ich war diese Woche, viele von Ihnen, auch bei zwei großen Kongressen von zwei großen Verbänden, einmal der Entsorgungswirtschaft, aber auch bei der Energie- und Wasserwirtschaft. Und diese Unternehmen erwarten von uns einen klaren klimapolitischen Kurs. Sie erwarten die Einhaltung der nationalen europäischen Klimaziele und sie erwarten auch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energie, die günstigste Energieerzeugung für uns in Deutschland sind. Und gestern, ich konnte leider gestern Abend gesundheitsgründen nicht an der Debatte teilnehmen, aber gestern Morgen war ich im Tag der Kreislaufwirtschaft des Bundesverbandes der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Ich nenne das hier, weil Sie sich sehr klar bekannt haben, auch zu Ihren Nachhaltigkeitszielen. Denn dieses Thema der Kreislaufwirtschaft, das eröffnet uns wirtschaftliche Chancen und es macht uns freier von geopolitischen Abhängigkeiten. Heißt, wenn wir Produkte, die hier hergestellt wurden, die hier benutzt wurden, nicht einfach nur wegwerfen auf den Müll, sondern sie wieder dem normalen Kreislauf zuführen, dann sparen wir nicht nur Geld, sondern letztendlich auch Ressourcen und machen uns weniger abhängig von anderen Ländern, die uns diese Ressourcen zur Verfügung stellen müssten. Von daher sind die Unternehmen der Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Pfeiler, damit wir bis 2045 die Klimaneutralität erreichen. Zum Zweiten, nächste Woche findet in Nizza die UN-Ozeankonferenz statt. Dort wird die Weltgemeinschaft beraten, wie wir die Meere besser schützen können. Sie sind die Wiege des Lebens auf unserem Planeten und sie sind in akuter Gefahr. Der Internationale Seegerichtshof hat letztes Jahr festgestellt, dass die von uns Menschen verursachten Treibhausgase eine Verschmutzung der Meere darstellen. Der Schutz der Meere ist also eine Priorität nicht nur für die Politik, sondern insbesondere auch für meine Arbeit. Und ich will, dass Deutschland hier eine Vorreiterrolle einnimmt. Ich werde das nächste Woche auch in Nizza auf Begleitung von Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag gemeinsam mit unseren französischen Kollegen auch voranbringen und hoffe, dass wir insbesondere beim Abkommen für Hochseeschutz, aber auch insbesondere bei Plastikvermüllung der Meere und im Moratorium beim Tiefseebergbau vorankommen und für mehr Zustimmung auch in anderen Ländern der Welt werben können. Klimaschutz ist also mittendrin und zentrales Zukunftsprojekt dieser Bundesregierung. Er sichert die Lebensgrundlagen und die Grundlagen unserer Wirtschaft und er ist maßgeblich für unsere Sicherheit. Sicherheit, die auch das Weltwirtschaftsforum Davos, die Münchner Sicherheitskonferenz und die NATO bestätigt haben. Es gibt also viele ökonomische und ökologische Gründe dafür, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Das ist die Richtschnur für das Regierungshandeln, das ich mit Nachdruck unterstütze und vorantreiben werde. Als Bundesumweltminister möchte ich Natur und Umwelt schützen und erhalten, und zwar gemeinsam mit allen Menschen in unserem Land. Ich bin mir sicher, die große Mehrheit der Menschen unterstützt dieses Ziel, unabhängig von Wohnort, Geschlecht, Parteizugehörigkeit, Alter oder Einkommen. In den letzten Jahren ist aber etwas passiert, und zwar weltweit. Klimaschutz ist zu einem gesellschaftlichen Spalterthema geworden. Insbesondere die populistische Rechte benutzt es, um unsere Demokratien auszuhöhlen. Deswegen ist mir das Verbindende von Natur, Umwelt und Klimaschutz so wichtig. Wir müssen sozialen Ausgleich beim Klimaschutz immer mitdenken und so den Spaltern ihr Geschäft erschweren. Ich nenne hier vier Wege, wie wir den Klimaschutz richtig anpacken und unser Land nach vorn bringen wollen. Erstens, Klimaschutz ist ein riesiges Innovationsprogramm und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Die deutsche Industrie ist weltweit führend bei zahlreichen Umwelttechnologien. Sie kann diese Stärke weiter ausbauen mit Wertschöpfung im Inland, mit guten Arbeitsplätzen. Und im Übrigen ist die Verfügbarkeit von grüner Energie mittlerweile einer der entscheidenden Faktoren für die Unternehmensansiedlung. Zweitens. Wir investieren in die Modernisierung unseres Landes. Die Bundesregierung wird die Möglichkeiten des Sondervermögens von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz zielgerichtet und klug nutzen. Gleichzeitig werden wir mehr private Investitionen anregen. Dafür haben wir im Bundeskabinett am Mittwoch mit Abschreibungsmöglichkeiten von bis zu 30% für Unternehmen das Richtige auf den Weg gebracht. Sie haben das hier am gestrigen Tage gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister diskutiert. Das wird das Potenzialwachstum unserer Volkswirtschaft stärken, sodass wir wieder deutlich über 1% kommen müssen und kommen können. Drittens. Wir verbinden den Schutz des Klimas mit dem Schutz der Natur. Neben dem technischen Klimaschutz setzen wir auf den natürlichen Klimaschutz. Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz investieren wir in die Wiedervernässung von Mooren, den Umbau unserer Wälder und das Pflanzen von Stadtbäumen. So schützen wir das Klima, betreiben aktiven Hochwasserschutz und sorgen für lebenswerte Gemeinden. Die Bundesregierung wird daher das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ausbauen, so wie ich bereits angekündigt habe. Viertens. Wir sorgen für den sozialen Ausgleich beim Klimaschutz. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger entlasten, und das passiert schon jetzt. Durch die Abschaffung der EEG-Umlage für Stromkunden haben Haushalte 2024 fast 20 Milliarden Euro gespart. 13,5 Millionen Menschen nutzen das Deutschland-Ticket und werden dabei bei den Mobilitätskosten entlastet. Und für den Heizungstausch gibt es im Energiegesetz Fördermöglichkeiten von bis zu 70%. Unter anderem dafür stehen im Energie-, Klima- und Transformationsfonds fast 17 Milliarden Euro zur Verfügung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bündnis 90 Die Grünen, das habt ihr mit beschlossen. Waren auch eure Erfolge. Als Sozialdemokrat ist es mir daher besonders wichtig, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zurückgegeben werden. Das muss sozial gestaffelt geschehen. Und die Instrumente müssen tatsächlich beim Umstieg auf klimafreundliche Alternativen helfen. Auch Menschen mit normalen Einkommen müssen in der Lage sein, eine Förderung eines für ein E-Auto oder eine Wärmepumpe zu bekommen. Nur so erreichen wir Akzeptanz für eine ambitionierte Klimapolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen Deutschland ein modernes, sicheres, wirtschaftlich starkes Land und auch als verlässlicher Partner in Europa und der Welt in die Zukunft führen. Meine Hand ist ausgestreckt für alle, die sich dabei einbringen wollen. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke darf ich aufrufen den Abgeordneten Dr. Fabian Pfahl.
Sehr geehrter Herr Präsident, die Klimakrise ist da. Sie ist nicht länger nur ein düsteres Zukunftsszenario. Wir befinden uns unmittelbar vor einigen Kipppunkten. In der Arktis, der Antarktis, im Amazonas, womöglich auch im Kongobecken, in Teilen der Weltmeere, sowie gerade auch in den Nadelwäldern der Nordhalbkugel und in den Gletscherregionen. Wer jetzt nicht handelt, schlittert sehenden Auges von der Krise in die Katastrophe. Nur ein Aspekt. Jedes Jahr herrschen wochenlang, zum Beispiel in Pakistan, zwischen 40 und 50 Grad Celsius. Insbesondere in Verbindung mit der hohen Luftfeuchtigkeit sterben Menschen schon jetzt. Aktuell sagen Meteorologen für Lahore in Pakistan an 12 der kommenden 16 Tagen zwischen 40 und 48 Grad Celsius voraus. Im Juni. Der Ausnahmezustand ist dort inzwischen ein tödlicher Normalzustand. Und nach der Gluthitze kommt dann nicht der bekannte Monsun, sondern Sturzfluten, die weite Teile des Landes überschwemmen. Das ist auch eine Frage von Klimagerechtigkeit. Denn ein Mensch in Pakistan emittiert mit 0,9 Tonnen CO2 pro Jahr gerade einmal ein Achtel eines Deutschen und ein Fünfzehntel eines US-Amerikaners. Die Klimakatastrophe wäre schon lange da, würden alle Fossile verbrennen wie wir. Dabei gilt, steht dein Dorf unter Wasser, steigen Reiche auf die Yacht. Schon jetzt ist erkennbar, dass die Klimakrise als Brandbeschleuniger für Ungleichheit und Flucht wirkt. Sie verursacht Trockenheit, großflächige Waldbrände und das fast in jedem Land. Weitere Folgen, Verteilungskämpfe und politische Instabilität. Doch zu uns nach Europa. Im Wallis stürzten letzte Woche mindestens 5 Millionen Kubikmeter Fels und Gestein sowie Teile des Gletschereis vom 3.300 Meter hohen kleinen Nesthorn ins Tal. Ab 2.400 Höhenmeter hielt früher der Permafrost und das Gletschereis das Ganze wie Kitt zusammen. 2024 erhitzte sich die Erde weiter, und zwar gegenüber der vorindustriellen Zeit nun erstmals global um 1,55 Grad Celsius. Der Klimawandel ist deswegen tausendmal schneller als historisch. In Europa und in der Schweiz sind wir ein Hotspot mit 2,5 Grad. Finden Sie da den Zusammenhang und erzählen Sie mir von der rechten Seite nichts von Wetter und normalen Naturkatastrophen. Das ist schlicht falsch. Und Herr Minister Schneider, Sie haben gerade leider kaum konkrete Lösungen vorgeschlagen, deswegen mache ich das jetzt. Die Regierung muss endlich ein Tempolimit einführen, 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen. Das macht laut Umweltbundesamtstudie von 2023 6 bis 8 Millionen Tonnen CO2 weniger. Streichen Sie endlich die 65 Milliarden Euro an umwelt- und klimaschädlichen Subventionen. Dazu gehören das Dienstwagenprivileg, die Entfernungspauschale und alle Subventionen in fossile Energien. Und verbieten Sie Flüge unter 500 Kilometern. Diese Maßnahmen können aber nur ergriffen werden, wenn Sie die Menschen wegen der gestiegenen Kosten gleichzeitig, ich betone, gleichzeitig mit einem Klimageld entlasten. Aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert könnten das pro Kopf und Jahr 320 Euro sein. Unterm Strich erhalten Menschen mit geringem Einkommen also mehr Geld zurück, als sie bezahlen. Denn je mehr man verdient, umso häufiger werden zum Beispiel klimaschädliche Verkehrsträger genutzt. Es braucht einen Stopp des Ausbaus fossiler Infrastruktur. Für die Flüssiggasanlage auf Rügen, auch so eine Ampelaltlast, wäre der Rückbau noch die beste Lösung, denn offensichtlich gibt es dafür gar keinen Bedarf. Und ferner an die Adresse der Koalitionsfraktionen: Stoppt der Kohleverstromung im Jahr 2030. Und statt weiterem Ausbau der Stromerzeugung aus Erdgas als Backup-Kraftwerke, die bald wegen des Zubaus an erneuerbaren Energien noch weniger als heute gebraucht werden, muss der Ausbau von Energiespeichern forciert werden. Hören Sie bitte damit auf, uns unausgereifte und sündhaft teure Pseudolösungen als Klimaretter zu verkaufen. Atomfusion, CCS und E-Fuels. Welche Konzerne haben Ihnen das eigentlich eingeflüstert? Mit dem, was Sie für diese Sackgassentechnologien verpulvern wollen, sowie mit einer Kerosinsteuer ließe sich das 9-Euro-Ticket für ca. 10 Milliarden Euro locker dauerhaft finanzieren. Noch eine Ampel-Altlast, für die die Grünen mitverantwortlich sind: Führen Sie dringend die Sektorziele gemäß des alten Klimaschutzgesetzes wieder ein. Und weil gerade Länder unter der Klimakrise leiden, die am allerwenigsten zu dieser beigetragen haben, muss es eine umfassende Entschuldung und mehr Gelder für nachhaltige Entwicklung geben. Das ist nur recht und billig. Wenn unsere Gerichte, wie im Fall des peruanischen Bauern Yuya, zwei Klimaklagen aus dem Ausland annehmen und sich grundsätzlich für zuständig erklären, das aber in der Sache scheitert, ist evident: Wir müssen den Rechtsrahmen ändern. Zumindest die allergrößten Klimakiller wie RWE müssen in Haftung für Schäden genommen werden. Zusammengefasst: Klimawandel war gestern, Klimakrise ist heute und Klimakatastrophe ist morgen, wenn Sie nicht jetzt entschieden handeln. Dankeschön.
Ich darf als nächsten Redner für die CDU-CSU Herrn Dr. Thomas Gebhardt aufrufen.
Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin den Grünen dankbar dafür, dass Sie diese Debatte auf die Tagesordnung gesetzt haben. Denn es gibt uns noch einmal die Möglichkeit, klarzumachen, wofür wir stehen, klarzumachen, wo vielleicht die Gemeinsamkeiten in diesem Hause liegen und klarzumachen, was die Unterschiede sind. Ich will jedenfalls für uns Christdemokraten sehr deutlich machen: Klimaschutz ist und bleibt ein elementares Anliegen. Es geht um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir stehen zu den Klimazielen, zu den deutschen, zu den europäischen Klimazielen. Das haben wir im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD auch noch mal ausdrücklich so bekräftigt. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Wege, wie wir die Klimaziele erreichen wollen. Unterschiedliche Wege. Und wenn wir uns zunächst einmal noch mal betrachten, was denn der Weg der letzten Bundesregierung unter ihrer Federführung in diesem Bereich gewesen ist, dann müssen wir feststellen: Sie haben sehr stark auf Ordnungsrecht gesetzt, auf sehr viele kleinteilige Regelungen, die genau vorgeben an Unternehmen, an Bürgerinnen und Bürger, was sie zu tun, was sie zu lassen haben. Teilweise war es überbürokratisch, denken wir an das Energieeffizienzgesetz, und teilweise ging es einfach auch an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei, Stichwort Heizungsgesetz der Ampel. Das ist nicht der Weg, den wir weitergehen werden, sondern wir haben einen anderen Weg. Was ist unser Weg? Ich will 5 Punkte nennen. Erstens: Wir müssen Umwelt, Wirtschaft, Soziales immer konsequent zusammendenken und zusammenbringen. Wenn wir auf dem Weg hin zur Klimaneutralität die Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Unternehmen verlieren würden, dann hätten wir überhaupt nichts gewonnen mit Blick auf das Klima, wenn am Ende Produktionsverlagerungen stattfinden, die Fertigprodukte zu uns geliefert werden. Ist das ein Rückschritt mit Blick auf das Klima? Es ist wirtschaftlich gesehen ein Rückschritt, und es sorgt für soziale Verwerfungen bei uns im Land. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen Stück für Stück klimaneutral werden und dabei ein starkes Industrieland bleiben. Der zweite Punkt: Wir setzen auf technologische Innovationen, auf Technologieoffenheit. Ja, wir brauchen zum Beispiel alle Formen der erneuerbaren Energien, die Wasserstofftechnologie, die Speichertechnologie. Und was uns auch unterscheidet von der letzten Bundesregierung: Wir sagen auch Ja zur CO2-Abscheidung, Einlagerung und Wiederverwertung. Wir müssen hin zu einer echten CO2-Kreislaufwirtschaft. Das wollen wir nicht nur ermöglichen, sondern aktiv unterstützen. Und darin liegt auch eine Chance. Ein dritter Punkt: Wir setzen vor allem auf marktwirtschaftliche Lösungen und Instrumente. Marktwirtschaft statt Planwirtschaft. Wir wollen Anreize Anreize, damit investiert wird in CO2-Vermeidungstechnologien, Anreize zu Innovationen. Das ist der richtige Weg. Klimaschutz muss zu einem echten Geschäftsmodell werden. Und ein vierter Punkt, und der hängt ganz eng damit zusammen, wir setzen sehr stark und stärker auf europäische Lösungen. Und deswegen finden wir es richtig, dass es 2027 einen europäischen Emissionshandel, insbesondere auch für den Verkehrs- und Gebäudebereich, geben wird. Wir gehen weg von der rein nationalen Lösung, die wir bisher haben, hin zu einer europäischen Lösung. Das ist gut für das Klima, das ist gut für faire Wettbewerbsbedingungen und es hilft, dass einseitige Kostenbelastungen für Bürger und Unternehmen in Deutschland reduziert und beseitigt werden. Und ein fünfter und letzter Punkt, meine Damen und Herren, wir müssen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung ja zurückgeben. CO2-Bepreisung darf niemals ein Einnahmeinstrument des Staates sein, sondern die Einnahmen müssen zurück. Das ist auch eine soziale und insbesondere eine soziale Frage. Und deswegen werden wir die Strompreise für alle in diesem Land, für Unternehmen wie für Bürger, deutlich senken. Das ist ein kluges Vorgehen. Und insgesamt ist das aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ein vernünftiger Weg, wie wir die Klimaziele erreichen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auf diesem Weg gut vorankommen werden. Herzlichen Dank.
Ich darf für die AfD-Fraktion aufrufen den Abgeordneten Carsten Hilse.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute und selbstverständlich werte Leugner des natürlichen Klimawandels. Auf Verlangen der All Cops Are Bastards-Fraktion beschäftigen wir uns heute mit dem Lieblingsthema der Grünen, nicht etwa mit Umwelt- und Naturschutz, also dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Nein, der Titel lautet: Klimakrise spitzt sich zu. Bundesregierung darf Klimaschutz nicht hinten anstellen. Da wir uns weder in einer Klimakrise befinden, noch sich das Klima schützen lässt, würden wir als AfD diesen ideologischen Schwachsinn nicht hinten anstellen, sondern gleich komplett streichen. Die postulierte Krise wird lediglich dazu benutzt, um die Menschen in Angst zu versetzen, damit sie brav und ohne zu murren ihren Ablass in Form der CO2-Steuer entrichten, für die Klimarettung die höchsten Strompreise der Welt, ihren Arbeitsplatz bezahlen, ihren Arbeitsplatz verlieren, kein Auto mehr fahren, nicht mehr in den Urlaub fliegen, auf ein Eigenheim verzichten, also im Großen und Ganzen für die Klimarettung auf ihre Freiheit verzichten. Wir als AfD werden uns immer diesem ideologischen Irrsinn entgegenstellen. Ja, Deutschland befindet sich in einer Krise, in einigen Bereichen in einer tiefen Krise, die aber nichts mit dem Klima zu tun hat. Das beginnt mit der durch die Energiewende ausgelöste Wirtschaftskrise. Deutschland schlittert in das nächste, das nun dritte Rezessionsjahr. Nach wie vor gehen reihenweise Traditionsunternehmen ins Ausland oder gleich in die Insolvenz, wie jüngst ThyssenKrupp. Eine direkte Folge der absurd hohen, künstlich in schwindelnde Höhen getriebenen Energiekosten, begründet mit dem sogenannten Klimaschutz. Inzwischen erreicht die Arbeitslosigkeit die 3-Millionen-Grenze, die gedeckelte Arbeitslosigkeit, wohlgemerkt die reale, mit den in den Statistiken versteckten Teilzeitarbeitslosen, zwangsverrenteten Frühpensionären und dem Heer von Menschen, die in diversen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen schlichtweg geparkt werden, dürfte bei über 6 Millionen liegen. Alles für die Klimarettung. Die einzige Partei, die willens und in der Lage ist, uns aus dieser absichtlich erzeugten Wirtschaftskrise herauszuführen, ist die AfD. Weiter geht es mit der nächsten Krise, einer Sicherheitskrise, die auch nicht auf Klimaveränderungen zurückzuführen ist, sondern auf das Totalversagen der Altparteien. Massenhafte, unkontrollierte, in nicht wenigen Fällen tödliche Flutung Deutschlands mit Menschen aus fremden Kulturkreisen, die zu einem nicht unerheblichen Teil weder hier arbeiten noch sich integrieren wollen. Einhergehend mit dieser Flutung explodieren laut der polizeilichen Kriminalstatistik die Zahlen bei Gewaltverbrechen, schwere Körperverletzung, Totschlag und Mord sowie Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung bis hin zu Gruppenvergewaltigung, ein Tatbestand, den es vor 2015 praktisch nicht gab. Auch diese Krise kann, will und wird nur die AfD beenden. Kommen wir zur nächsten in ihren Gesamtauswirkungen verheerendsten Krise, einer ausgewachsenen Staatskrise, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung massiv bedroht. Und auch diese Krise hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit einer Verachtung der Interessen des deutschen Volkes. Bis zu 1,7 Billionen Euro Schulden, die unter denen die nächsten Generationen ächzen werden, beschlossen von abgewählten Abgeordneten. Kriminalisierung von legalen Meinungsäußerungen, Verfolgung und Kriminalisierung der einzigen Opposition im Land, Versagung parlamentarischer Mitwirkung. Diese Krise wird gerade durch die amerikanische Administration mit Sorge betrachtet und veranlasste US-Außenminister Marco Rubio zu der Aussage, das ist keine Demokratie, es ist verkappte Tyrannei. Das sind Krisen, mit denen wir uns dringend beschäftigen müssen. Stattdessen haben offenkundig kognitiv benachteiligte Vertreter von 60 Städten seit 6 Jahren einen Klimanotstand verkündet, natürlich um mit dem hart erarbeiteten Geld der Bürger Verwandte, Bekannte und Brüder im Geist in gut bezahlte Posten zu hieven. Die AfD wird diesen Sumpf trockenlegen. Darauf können Sie sich verlassen. Weiter geht es mit der Panikmache. Die Gesundheitsministerin will einen Hitzeschutzplan erstellen. Das Bündnis gegen den Hitzetod hat vor wenigen Tagen einen Hitzeaktionstag ausgerufen mit zahlreichen Funktionären des Gesundheitswesens und natürlich Lobbyorganisationen, denen der Hitzeschutz am allerwertesten vorbeigeht, die lediglich die Interessen der Wind- und Solarindustrie durchbringen wollen. Die Wetterkarten im deutschen Fernsehen stellen Höchsttemperaturen von 28 Grad als dunkelrot, gar lila dar, während sie bis vor kurzem sogar bei 36 Grad eher hellgrün waren. Gibt es keine Krise, dann machen wir uns eben eine mit immer dem gleichen Ziel, Angst zu verbreiten, Angst, die die Bürger veranlasst, auch die unsinnigsten Ideen gutzuheißen und zu zahlen. Wir werden das beenden. Wir werden echten Umwelt- und Naturschutz betreiben. Wir werden das Geld der Bürger für ihre Interessen verwenden. Wir werden den Bürgern ihre Freiheit zurückgeben. Schönes Wochenende.
Für die SPD-Fraktion darf ich Ezra Limbacher das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will es Ihnen nicht ersparen, auch zur Aktuellen Stunde zu meinem Vorredner vielleicht ein, zwei Worte zu sagen und kann Ihnen nur sagen, Sie selbst bezeichnen sich doch oft als Patrioten, auch hier im Hohen Hause. Da kann ich Ihnen nur sagen, es gibt doch nichts Patriotischeres, als zu sagen, die eigene Heimat zu schützen. Und ich will Ihnen nur zurufen, informieren Sie sich als erstes und zweitens reihen Sie sich ein in die Reihen derjenigen, die endlich was gegen den Klimawandel machen wollen in diesem Land. Das ist nämlich ganz konkret für unsere Heimat wichtig. Überlegen Sie mal, was Sie tun. Das schadet unserem Land, was Sie hier vorbringen. Ich will aber zur Aktuellen Stunde was ganz Grundsätzliches sagen. Diese Regierung ist jetzt 31 Tage im Amt. Und wir haben jetzt schon mehrere Beiträge hier im Hohen Haus gehört, zuletzt gestern auch auf Grundlage eines Antrags Bündnis 90 der Grünen zur Dürrephase in diesem Land, in Europa zu sprechen. Ich will sagen, dass es mir schon wichtig ist, hier zu betonen, dass wenn, wie ich finde, einer der vernunftbegabtesten Oppositionsfraktionen hier eine solche Aktuelle Stunde einberuft, schon auch klarstellen, demokratische Fraktionen einberuft, will ich schon klarstellen, dass schon wichtig ist, es ist schon wichtig, auf den Diskurs zu achten, wie wir mit Problemen umgehen. Nach 31 Tagen schon einer Regierung vorzuwerfen, sie würde nichts tun, sie könnte gar nichts machen, das ist zu wenig, das passt nicht. Ich finde schon, dass wir da gegenseitig auf die Art und Weise der Umgangsform achten müssen. Wir haben uns viel vorgenommen, diese Regierung wird tätig werden, wir setzen da voll auf ihre Unterstützung. Mir ist klar, ihr werdet uns in den kommenden 4 Jahren immer wieder kritisieren, zu langsam, zu spät, zu wenig. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das soll die Opposition ja auch tun. Und wir als Koalition werden dagegen argumentieren. Es gibt nicht nur die eine wahre Lehre auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Es gibt nicht nur die grüne Brechstange. Es gibt nicht nur die Interessen. Es gibt eben auch die Interessen der normalen Leute, die beachtet werden müssen. Und diese rituellen Debatten, wie sie wir heute auch wieder hier führen, die kann man machen, die kann man immer wieder machen, jede Woche. Wir machen sie ja auch tatsächlich jede Woche in diesem Haus. Sie führen uns aber genau nirgendwo hin, aus meiner Sicht. Im Gegenteil, deswegen lassen Sie mich da deutlich werden. Dieses Polarisieren im demokratischen Spektrum, genau das ist es, was ja auch oft stattfindet. Das schreckt viele Menschen ab mit dieser ewigen Vorwurfshaltung und Darstellung. Alle ignorieren die genialen grünen Hinweise und wir alle sind Teil des Problems. Diese Art der Debatte ist ein Grund dafür, dass viele Menschen kein besonderes Interesse am Klimaschutz und der Klimapolitik haben und warum Parteien am rechten Rand es oft so einfach haben. Die demokratische Mitte streitet sich, obwohl es doch nur einen vernünftigen Weg gibt. Und das ist eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern endlich was gegen den Klimawandel zu tun. Das hat diese Regierung sich vorgenommen. Ich will in der Kürze der Zeit, die mir noch verbleibt, 5 Punkte nennen. Im Koalitionsvertrag steht ganz klar, Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden, auch wenn das für Einzelmeinungen in Frage stellen mittlerweile. Daran halten wir natürlich fest. Zweitens, wir sind beim Klimaziel für 2030 auf dem richtigen Weg. Es wird nicht leicht, aber es ist auch möglich und wir werden alles dafür tun. Drittens, wir investieren in den nächsten Jahren viel Geld in die Modernisierung unseres Landes. Das hilft direkt und indirekt dem Klimaschutz, etwa über den Klimatransformationsfonds und durch bessere Infrastruktur in unserem Land. Viertens, der Bundesfinanzminister hat in dieser Woche auch noch mal ein Paket vorgestellt, das E-Automobilität attraktiver macht. Damit unterstützen wir den Verkehrsbereich. Das ist besonders wichtig beim Klimaschutz. Fünftens, wir wollen die Strompreise deutlich senken. So wird es für die Industrie, Verkehr und Gebäude einfacher, auf Strom umzusteigen. Das ist sogar im Interesse meiner heimischen Stahlindustrie. Und das ist vor allen Dingen gut für den Klimaschutz, wenn das passiert. Unser Ziel ist Klimaschutz gemeinsam mit den Menschen. Daran arbeiten wir als Fraktion, daran arbeiten wir als Koalition und ich auch ganz persönlich. Ich bin mir sicher, es wird uns gemeinsam gelingen. Herzlichen Dank und Glück auch. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen darf ich aufrufen Dr. Jan-Niklas Gesenhüß.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss sagen, ich fand die Debatte bis hierhin in Teilen etwas sehr abstrakt und theoretisch. Deswegen will ich mal so einsteigen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über Klimaschutz reden? Wir sprechen über gesunde, intakte Landschaften. Wir reden über Kaffee, Kakao, Brot und Butter, was noch bezahlbar bleibt. Wir, Herr Schneider, haben ja eine Gemeinsamkeit mit dem Angeln. Sie gehen gerne fischen und gehen auf Zander und auf Barsch. Auch das geht nur, wenn wir Natur und Klima schützen. Auch darum geht es beim Klima- und Naturschutz. Es geht darum, dass wir Nachtigallen und Pirole beim Gesang zuhören können, dass wir Grünflächen haben, wo unsere Kinder spielen können, dass wir frische Luft in unseren Städten haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür lohnt es sich doch zu kämpfen. Und wir Grüne werden immer dafür kämpfen, das kann ich Ihnen versprechen. Die Bundesregierung hingegen, die kämpft für alles Mögliche, für Rechtsbrüche an Grenzen und Klientelgeschenke mit Haushaltstricks und ich weiß nicht was noch alles. Für eins kämpft sie aber nicht, und das ist der Klimaschutz. Und da sieht man auch bei eurem Sofortprogramm zum Beispiel, ihr habt ja gefragt, woran kann man das ablesen, guckt euch mal euer Sofortprogramm an, guckt euch euren Koalitionsvertrag an, beim Klimaschutz klaffende Leere. Und das ist ein Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie setzen dem Ganzen dann auch noch die Spitze auf. Sie machen da nur nichts, sondern Sie sagen dann, hey, dann beschließen wir auch noch mal 15 Milliarden klimaschädliche Subventionen zusätzlich on top auf die 65 Milliarden klimaschädlichen Subventionen, die es sowieso schon gibt, wie das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft gerade herausgefunden hat. Das ist der falsche Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bundesregierung. So darf es nicht weitergehen. Der Klimaschutz muss wieder oben auf die Agenda bei Ihnen kommen. Und ich finde, gerade jetzt in dieser Situation muss man doch mal über Maßnahmen reden. Die habe ich ja die ganze Zeit in dieser Debatte vermisst. Sie haben die ganze Zeit von Bekenntnissen gesprochen. Meine Oma hat mal gesagt, für Bekenntnisse kann ich in eine Kirche gehen. Ich will Maßnahmen hören hier im Deutschen Bundestag, liebe Kollegen aus der Bundesregierung. Und die Maßnahmen liegen doch auf der Hand. Wir können dafür sorgen, dass Bus und Bahn für alle bezahlbarer werden. Dafür sorgen, dass Moore, Wälder, Meere, das sind die echten Verbündeten für den Klimaschutz, weil die riesige Mengen CO2 einspeichern können. Dass wir die Offensive für den natürlichen Klimaschutz nicht nur verstetigen, sondern auch noch weiter ausbauen. Das sind die Zeichen der Zeit, die wir umsetzen müssen. Günstigen Strom, aber aus erneuerbaren Quellen. Und es ist ja gesprochen worden, Herr Helfferich, über internationalen Klimaschutz. Gerne.
überheflich über internationalen Klimaschutz. Ja, dann frage ich Sie, wo sind denn die 6 Milliarden internationale Klimafinanzierung? Ich habe hier in der Regierungsbefragung gefragt, nichts dazu. Das sind die Zusagen, die Deutschland gegeben hat. Sie müssen die dann auch umsetzen. Und die Frage soziale Flankierung. Ich meine, wir haben Ihnen doch das komplette Konzept mit Auszahlmechanismus für das Klimageld auf dem Silbertablett serviert, weil wir Druck gemacht haben auf den Koalitionspartner, dass dann endlich der Finanzminister das auch vorgelegt hat. Das liegt alles in der Schublade. Geben Sie den Menschen in Deutschland endlich das Klimageld. Nichts davon steht in Ihrem Sofortprogramm drin. Ich muss sagen, kommen Sie endlich zur Vernunft, auch angesichts der Situation mit der Dürre im Moment. Ja, wir haben die heftigste Frühjahrsdürre seit 1931 in unserem Land. Und dann spricht die Wirtschaftsministerin davon, Klimaschutz sei überbetont. Wenn ich mir angucke, wie die Situation ist, wie sich die Dürre auswirkt auf Landwirtschaft, auf Wirtschaft, auf Natur, dann ist doch Klimaschutz wohl offensichtlich unterbetont und muss wieder stärker auf die Agenda gesetzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und machen Sie zum Beispiel das, was der Expertenrat für Klimafragen Ihnen sagt. Wir müssen mehr tun beim Klimaschutz bei Gebäude, Verkehr und Landnutzung. Aber was ist geplant? Im Gebäudebereich wollen Sie Standards abbauen, im Verkehrsbereich Autobahnen bauen. Und Herr Schneider, also bei aller Liebe, aber wir brauchen mehr Renaturierung. Dann wollen Sie sich ernsthaft bei der EU-Kommission dafür einsetzen, das Renaturierungsgesetz zu verzögern. Das ist genau die falsche Richtung. So darf es nicht gehen. Und an einem sollten Sie sich auf jeden Fall kein Beispiel nehmen, weil komplett verkauft und verraten ist der Klimaschutz beim sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Dass der ernsthaft davon faselt, dass Klimaschutz schlecht für den Wohlstand sei. Kreislaufwirtschaft ist doch angesprochen worden. Kreislaufwirtschaft ist ein Riesenwachstumsmarkt und gleichzeitig Klimaschutzmotor. Umwelttechnik. Wir waren in Deutschland mal Weltmarktführer bei Umwelttechnik, bis Altmaier und Gabriel das dann abgewürgt haben. Das muss doch unser Ziel sein, hier wieder hinzukommen, Weltmarktführer hier bei Umwelttechnik und bei Innovation zu werden. 70% der Unternehmen im Euroraum sind direkt abhängig von Ökosystemleistung. Klimaschutz ist Wohlstandsmotor und Wohlstandsantreiber. Das ist doch die Wahrheit. Und deswegen ist es so fatal, dass wir zu all diesen Themen so dröhnendes Schweigen aus der Bundesregierung hören. Wir Grüne werden dazu nicht schweigen. Ich kann nur sagen, raus auf die Straße, ran an die Stammtische, in den Unternehmen, dafür sorgen, dass Klimaschutz wieder oben auf die Agenda kommt und Druck machen auf diese Bundesregierung. Herzlichen Dank.
Ich darf für die CDU-CSU-Fraktion den Abgeordneten Christian Moser aufrufen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte in der heutigen Aktuellen Stunde der Grünen, wie meine Vorredner, auch über Akzeptanz sprechen und über Vertrauen in den Staat. Beides für mich wesentliche, wenn nicht die wesentlichen Voraussetzungen für erfolgreiche Klimaschutzpolitik. Vorausgeschickt Ausrufe nach dem Motto, ich kann es nicht mehr hören, werden uns leider nicht weiterbringen. Ich möchte das an einem Beispiel erläutern, ein Beispiel aus dem Bereich der Klimaanpassung, aber ich finde, es gilt genauso für die Klimaschutzpolitik im Allgemeinen. In diesen Jahren jährt sich die große Juni-Hochwasserkatastrophe, die insbesondere den Süden Deutschlands massiv erfasst hat. Diese Hochwasserkatastrophen, das wissen wir, nehmen massiv zu. Mein Wahlkreis beispielsweise war massiv betroffen. Und die Erfahrungen aus dieser Flut waren auch eine Motivation für mich, warum ich für den Bundestag kandidiert habe. Ich habe viele Schadensorte besucht. Ich stand in Häusern, wo das Wasser im Erdgeschoss, also wo das Haus im Erdgeschoss, das Erdgeschoss unter einem Meter unter Wasser stand. Und das Wichtigste, in meinem Wahlkreis gab es 2 Todesfälle. Wenn man mit den Menschen gesprochen hat, hat man viel Resignation erlebt, Trauer, aber auch viel Wut. Warum ist es so? Und das müssen wir, und das ist mein Appell heute, als politische Mitte ernst nehmen. Viele Orte warten teilweise seit Jahrzehnten auf Hochwasserschutz. In meinem Nachbardorf ist bei dieser besagten Katastrophe ein Feuerwehrmann, den ich persönlich kannte, zweifacher Familienvater, im Einsatz tödlich verunglückt. Dieser Ort wartet seit über 25 Jahren auf einen angemessenen Hochwasserschutz. Woran scheitert sowas? Die Gründe liegen oft im Bundes- und im Europarecht. Überlange komplizierte Planungsverfahren mit vielen, vielen Gutachten, Planfeststellungsverfahren, die selbst bei unverhältnismäßig kleinen Umfang und Änderungen von neuen beginnen müssen. Naturschutzvorgaben, die eine adäquate Reinigung und Pflege von Entwässerungsgräben verhindern. Und, das muss ich auch sagen, ein fast völlig kritikloser Umgang mit dem Biber, der an vielen Gewässern notwendigen Retentionsraum verhindert. Es wird aber noch absurder in unserem Bundesrecht. So kann seit Jahrzehnten ein natürlicher Hochwasserschutz, den wir ja alle wollen, für Schrobenhausen, eine Stadt in meinem Wahlkreis, massivst vom Hochwasser betroffen, auch dort ein Todesfall, nicht realisiert werden, weil die geplante Retentionsfläche in einem FFH-Gebiet liegt. Selbst die Reaktivierung eines alten Flusses, und wir haben das heute gehört, dass wir das auch zugunsten der Biodiversität machen wollen, kann nach Wasserhaushaltsrecht nicht vollzogen werden, solange das Planfeststellungsverfahren nicht abgeschlossen ist. Wir regulieren uns sprichwörtlich zu Tode, nicht nur Menschen, sondern auch Flora und Fauna, die nach einem Hochwasser einer Wüste gleich tot sind. Es gibt Menschen, die 2-, 3-, 4-mal überschwemmt werden und wieder passiert nichts. Und jetzt kommt der Befund, der mir Sorgen macht. Diese Menschen verlieren den Glauben an den Staat. Sie glauben nicht mehr an die politische Mitte. Sie sind für richtige und wichtige Schritte zu einer klimaneutralen Welt dann immer weniger zu haben und sie wenden sich den Rändern zu. Und das können wir gerade nicht gebrauchen. Um diesen Vertrauensverlust haben auch und vor allem Sie als Grüne beigetragen, indem Sie zum Beispiel nicht bereit waren, praktikable Lösungen beim Naturschutz zu finden, wodurch wir endlich bei den Planungsverfahren vorankommen. Sie haben es auch versäumt, die Verfahren gerade im Umweltrecht massiv zu verschlanken. Das trifft, und das durfte ich als Anwalt mehrfach begleiten, gerade auch die Errichtung von EE-Anlagen und Energiespeichern. Sie haben die Betreiber von Biogasanlagen zu lange im Regen stehen lassen. Wir haben 10.000 Bestandsanlagen, die gerade zu Zeiten, wo Sonne nicht scheint und Wind nicht weht, die das Netz stabilisieren könnten und jetzt vor ungewisser Perspektive gestanden hätten, hätten wir es im Koalitionsvertrag nicht aufgenommen. Sie haben es geschafft, dass durch das Zusammenstreichen der Förderung für energieeffiziente Gebäude über Nacht der Wille der Deutschen, energetisch zu sanieren, eingebrochen ist, weil die hohen Kosten und der Aufwand enorm waren und die Hauseigentümer abgeschreckt hat. Sie haben es geschafft, dass durch das Streichen der E-Mobilitätsprämie die Krise des gesamten E-Automarktes verschärft wurde. Und dann wundern Sie sich, dass die Leute keine Lust mehr haben. Akzeptanz und Vertrauen, sie führen zu mehr Klimaschutz. Davon bin ich überzeugt. Das müssen wir jetzt gewährleisten als politische Mitte, und das werden wir mit der Abarbeitung des Koalitionsvertrags jetzt beginnen. Danke.
Ich darf das Wort erteilen Herrn Abgeordneten Manuel Krauthausen, AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, verehrtes Publikum, so, da sind wir wieder. Der Titel der Aktuellen Stunde der Grünen lautet: Klimakrise spitzt sich zu. Bundesregierung darf Klimaschutz nicht hinten anstellen. Ist logisch, dass das von Ihnen kommt. Schließlich wollen Sie Ihre grüne Ideologie in den Vordergrund stellen, während Sie die wirtschaftlichen Interessen unseres Landes und die Freiheiten unserer Bürger hinten anstellen. Und das alles nur, weil Sie, diverse NGOs, Stiftungen sowie staatlich finanzierte Wissenschaftler der Meinung sind, dass CO2 was ganz, ganz Böses ist. Ich als Fachmann aus der Praxis, Umweltexperte, der in seinem Leben schon über 10.000 Emissionsschutzmessungen gemacht hat und bestens mit der Zusammensetzung der Luft vertraut ist, will hier mal für ein paar wissenschaftliche Fakten schaffen. Unsere Luft besteht zu 78% aus Stickstoff, 21% Sauerstoff, 0,9% Argon, 0,04% Kohlendioxid. Dazu dann noch geringe Mengen an Methan, Helium, andere Edelgase, Staub. Können Sie mal ein bisschen still sein? Sie legen stets den Fokus auf diese 0,04% CO2. Das sind 440 ppm. Und dieser Wert, der hat sich übrigens seit 100 Jahren nicht mehr geändert. Gucken Sie mal in ein altes Buch. Für diejenigen von Ihnen, die noch nie eine Berufsschule oder einen Hörsaal von innen gesehen haben, ja klar, dazu da laut werden, Sie fühlen sich ja angesprochen. 440 ppm CO2, das bedeutet, von 1 Million Teilchen in der Luft bestehen 440 aus CO2. Es gab Epochen auf unserem Planeten, wo dieser Anteil mehr als 3-mal so hoch war. Und was war? Et leve hat floriert, et war herrlich. Die Fauna, die Flora, alles hat aufgeblüht. Es gab reichlich Pflanzen, und dafür müssen wir zeitlich noch nicht mal in das Jura-Trias oder in das Kreidezeitalter zurückgehen. Im Trias lag übrigens der CO2-Gehalt bei 1500 ppm. Nur noch mal so, wir haben jetzt 440. Damals gab es noch keine Menschen, aber Sie können ja mal die Dinosaurier fragen. Und ich wüsste auch nicht, dass die Dinos damals Kohlekraftwerke betrieben haben, aber vielleicht wissen Sie das ja besser. Im Jahr 1600 nach Christus hatten wir in Europa eine kleine Eiszeit. Um das 9. und 11. Jahrhundert gab es eine mittelalterliche Warmzeit. Zu dieser Zeit konnten die Briten bei sich Wein anbauen. Und Grönland wurde grünes Land genannt, weil es eisfrei war und nicht, weil es von ein paar Grünen erobert wurde. Sie sehen also, die Temperaturen schwanken schon immer auf unserer Erde. Es gab Kaltzeiten, es gab Warmzeiten, immer im gleichen Rhythmus. So, und das war auch ohne anthropogenes CO2 gekommen. Und Kaiser Karl, die Franken, Heinrich der Vierte, die sind in die Schlacht mit Pferden geritten und nicht mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Die hatten übrigens auch keine Langstreckenraketen oder Taurus-Marschflugkörper, liebe CDU. Was wahrscheinlich auch mit der Verpflichtung zur Klimaneutralität im Grundgesetz bestimmt konträr zueinander steht. Aber mal angenommen, wann würde dieser Theorie vom erheblichen Einfluss des Menschen auf das Weltklima folgen? Wie wirken sich dann Naturereignisse, wie jetzt am 12. Mai der Ausbruch des Ätna, auf ihre Berechnungen aus? Der Ätna stieß bereits in Jahren ohne Ausbruch 25 Millionen Tonnen CO2 im Jahr aus. Es gibt derzeit 1500 aktive Vulkane. Bin von denen jetzt nur... Wenn die anderen Vulkane jetzt nur ein Drittel weniger CO2 ausschließen würden als der Ätna, dann kämen wir auf 25 Milliarden Tonnen CO2. 25 Milliarden. Deutschland emittiert im Jahr 572 Millionen Tonnen. Merken Sie selber, ne? Und dabei fand ich als Kind Ihre Partei sogar mal richtig cool. Ich dachte, geil, die Grünen, die schützen Tiere, die wollen unsere Wälder und Natur schützen. Aber gut, Frödere, da war ich auch ein Kleeköttel. Ich war jung und naiv. Ich hatte so viel Ahnung von Politik und Naturwissenschaften wie Annalena Baerbock heute von deutscher Grammatik. Oder wie Lars Klingbeil von harter Arbeit und Finanzpolitik. Fragen Sie sich mal bitte, warum Länder wie die Niederlande ihre Gewächshäuser extra mit CO2 befüllen. Photosynthese. Pflanzen brauchen Kohlendioxid. Es ist lebenswichtig für sie. Bei einer erhöhten Konzentration von CO2 wachsen diese nämlich schneller. Die bilden mehr Blattgrün, mehr Traubenzucker und können dann im Anschluss noch mehr CO2 aufnehmen und binden. Darum waren die Pflanzen und Bäume in der Urzeit ja auch so groß. Also, tun Sie mir noch einen Gefallen. Stellen Sie die Windkrafträder, die unsere Natur zerstören, nicht in unsere Wälder rein. Und wenn die Dinger abfackeln, dann auch zusätzlich SF6 freisetzen, was ca. 24.000 Mal schädlicher ist als CO2. Ihre Maßnahmen schaffen nämlich lediglich Probleme oder komplett neue. Ich komme sofort zum Schluss. Aber ich sehe auch keine Klimakrise auf uns zukommen. Die einzige Krise, die bekomme ich, wenn ich Ihnen zuhören muss. Und ich habe auch die Lösung für Ihre Probleme. Wir haben überall CO2-Filteranlagen. Die Dinger nennen sich Bäume. Also pflanzen Sie neue Bäume. Da klappt das auch mit dem Klimaschutz. Vielen Dank für Ihre aufgeregte Aufmerksamkeit.
Für die SPD-Fraktion darf ich aufrufen den Abgeordneten Jakob Blankenburg.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die vorherige Rede hat uns noch mal eindrücklich vor Augen geführt, warum es gut und richtig ist, dass wir hier regelmäßig über Klimaschutz reden und wenn es nur zu Bildungszwecken ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, ich möchte Ihnen noch mal ausdrücklich danken für die Aufsetzung dieser Aktuellen Stunde, denn Klimaschutz ist eine der größten Aufgaben unserer Zeit und er sollte, wenn es nach mir geht, noch viel regelmäßiger hier auf der Tagesordnung dieses Hauses stehen. Und die Debatte, die bietet uns jetzt die Gelegenheit, nicht nur über die Klimaziele zu sprechen, sondern auch über das, was wir bereits erreicht haben und das, was wir als Koalition noch vorhaben. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich einmal kurz zum Titel dieser Aktuellen Stunde kommen. Er lautet: Klimakrise spitzt sich zu, Bundesregierung darf Klimaschutz nicht hinten anstellen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, beim ersten Teil haben Sie ja recht. Die Klimakrise ist real, sie wird sichtbarer, sie wird immer drängender. Aber beim zweiten Teil, die Bundesregierung darf den Klimaschutz nicht hinten anstellen, kann ich Ihnen nur sagen, das ist schlicht falsch. Werfen Sie doch einfach mal einen Blick auf die Ergebnisse des Koalitionsausschusses der vergangenen Woche. die allererste Maßnahme gleich oben auf der Liste, zitiere ich erneut, das Errichtungsgesetz für ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität. Die allererste Maßnahme, die diese Regierung angeht, ist eine Klimaschutzmaßnahme. Und Sie behaupten, Klimaschutz wird hinten angestellt. Das Gegenteil ist also der Fall. Die Bundesregierung macht Klimaschutz zur Priorität, schwarz auf weiß, gesetzgeberisch und finanziell. Und ich sage das mit so viel Nachdruck, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, denn im Ziel sind wir uns ja einig. Deutschland muss bis 2045 klimaneutral sein, und wir wissen, wie groß diese Herausforderung ist. Und genau deshalb sollten wir ja auch ehrlich und fair über politische Prozesse sprechen. Denn Sie tun hier so, als hätten wir am Tag nach der Bundestagswahl alle Gesetze beschließen können. Aber das ist doch nicht seriös, und das wissen Sie auch. Demokratische Gesetzgebung braucht Zeit, braucht Beteiligung, braucht Abstimmung. Und mehr noch, Klimaschutz braucht nicht nur Gesetze, er braucht Umsetzung und Wirkung. Und diese Wirkung, liebe Kolleginnen und Kollegen, entsteht nicht einfach über Nacht. Ich möchte noch eins klarstellen, mir ist nicht egal, ob diese Wirkung eintritt, meiner Fraktion ist das nicht egal und meiner Partei auch nicht. Und deshalb haben wir in der letzten Legislaturperiode gemeinsam mit Ihnen gehandelt. Schauen wir uns unterschiedliche Bereiche an. 2021, da lag der Anteil der Erneuerbaren am Strommix bei 43%. Heute sind es über 60. Denn wir haben das Klimaschutzgesetz modernisiert, Genehmigungsverfahren für Windräder vereinfacht und Milliarden investiert. Das ist, was bereits passiert ist. Und im Koalitionsvertrag, da wird auch klar, was wir noch alles tun werden. Sie haben ja eben gerade gesagt, wir sollen mal ein paar Maßnahmen aufzählen. Ich habe ein wenige mitgebracht. Wir werden die Erneuerbaren weiter ausbauen, weitere Kaufanreize für E-Autos schaffen, Ladeinfrastruktur ausbauen, in die Bahn investieren. Und wir werden unbürokratische und sozial gestaffelte Entlastung und Förderung auf den Weg bringen, damit niemand bei der Klimawende überfordert wird. Klimaschutz darf eben nicht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, wir könnten viele Maßnahmen sicherlich schneller durchdrücken. Aber was nützt der schnellste Umbau, wenn am Ende nur diejenigen mithalten können, die ohnehin schon gut dastehen? Für uns als SPD steht fest, Klimaschutz gelingt nur, wenn alle mitkommen. Wenn wir soziale Härten abfedern, Mieterinnen und Mieter nicht überfordern, Pendlerinnen und Pendler unterstützen und niemanden im Regen stehen lassen. Wir müssen also allen helfen, die es brauchen, so sehr wie sie es brauchen, so sehr wir den Klimaschutz brauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einmal danken für Ihren Druck, für Ihre Beharrlichkeit und auch für Ihren Beitrag in den Beratungen zum Sondervermögen. Dass es 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds fließen, das ist auch das Ergebnis eines demokratischen Miteinanders. Das zeigt, wenn Demokratinnen und Demokraten gemeinsam Verantwortung übernehmen, dann geht etwas in diesem Land. Dieser Weg ist mühsam, aber er ist möglich. Und genau das sollten wir auch weiterhin tun. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen nicht am Ende, sondern am Anfang einer tiefgreifenden Transformation. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen, mit Ehrgeiz, mit Augenmaß, mit sozialer Verantwortung für das Klima, für die Menschen, für unser Land und diesen Planeten. Vielen Dank.
Ich darf für die CDU-CSU-Fraktion als letzte Rednerin in der Aussprache die Kollegin Anna Eikens nach vorne bitten. Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, heute hier erneut mit Ihnen über das Thema Klimaschutz und Klimapolitik zu reden. Wenn das jetzt Standard wird, dann halte ich mir gerne die Freitagnachmittage für das Thema Klima frei. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, eine Aktuelle Stunde zu dem Thema, um die Bundesregierung und um uns daran zu erinnern, wie wichtig dieses Thema ist, ist wirklich nicht notwendig. Wir bekennen uns klar zur Klimaneutralität in Deutschland bis zum Jahr 2045 und zu dem Pariser Klimaabkommen. Und auch als jüngste Abgeordnete meiner Fraktion möchte ich ganz klar und deutlich sagen, guter Umwelt- und Klimaschutz ist ein wesentlicher Bestandteil für generationengerechte Politik, auch wenn das der ein oder andere leugnen mag. Und trotz dieser grundsätzlichen Einigkeit in der Sache, liebe Grünen, kann ich Ihren Vorwurf der falschen Priorisierung auch nicht unkommentiert stehen lassen. Wir müssen nur an die letzte Legislaturperiode zurückdenken, wie da Politik gemacht worden ist. Und an das ganze Chaos rund um das Thema Heizungsgesetz, was nicht nur einen klimapolitischen Schaden angerichtet hat, Klammer auf, In dem ersten Jahr des Heizungsgesetzes wurden so viele neue Gasheizungen eingebaut wie noch nie, Klammer zu, sondern vor allem auch, wie Sie mit der Gesellschaft umgegangen sind in diesem Zusammenhang, was eine Verunsicherung Sie bei den Menschen gesorgt haben. Oder wie Sie im letzten Jahr zusammen mit der FDP völlig ohne Not das Klimaschutzgesetz entkernt haben und gleichzeitig alle Anforderungen des KSG schön an die nächste Legislaturperiode weitergereicht haben. Und so möchten wir nicht Politik machen. Dann freut es mich aber, dass Sie zu Ihrer grünen Kernidentität wiedergefunden haben, aber jetzt hier schon nach anderthalb Monaten der neuen Regierung vorzuwerfen, falsch zu priorisieren, ist einfach nicht angemessen. Aber wirklich keine Sorge, wir möchten uns ernsthaft um das Thema Klima kümmern. Aber der Unterschied zwischen uns und Ihnen ist, wir wollen die Leute mitnehmen. Und wir möchten auch ganz klar erklären, was wir tun und vor allem auch die wirtschaftlichen Faktoren angemessen mit berücksichtigen. Sie können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber es gehört zur Wahrheit dazu. Alleine können wir das Klima nicht retten. Und wir brauchen internationale Formate und internationale Verhandlungen, um gemeinsam wirksamen Klimaschutz zu gestalten. Und ich freue mich auch wirklich darauf, das mit den Kollegen hier vor Ort gemeinsam zu gestalten, um gemeinsam voranzukommen in der Thematik. Denn gerade nach dem Ausscheiden der USA aus dem Pariser Abkommen ist es so wichtig wie noch nie. Die Welt schaut auf uns, auf Deutschland, auf die EU, wie wir mit dem Thema umgehen. Und natürlich müssen wir auch ein Vorbild bleiben und sein, weshalb ich auch kurz zurückerinnern möchte, was unter anderem auch in dieser Koalitionszusammensetzung schon alles geschafft worden ist. Beim Kohleausstieg haben wir als Union einen breiten gesellschaftlichen Konsens geschaffen, mit der Kohlekommission, mit klaren gesetzlichen Regelungen und mit einem realistischen Fahrplan bis 2038. Und es war kein einfacher Weg, aber einer, der Planungssicherheit schaffte und Verantwortung für die Region übernommen hat und den Klimaschutz übernimmt. Und dass wir gleichzeitig Strukturhilfen für die betroffenen Regionen auf den Weg gebracht haben, zeigt, dass wir das nicht ideologisch, sondern verantwortungsvoll gestaltet haben. Und das Gleiche gilt auch bei dem Thema erneuerbare Energien. Wir hatten das Beispiel heute schon das ein oder andere Mal. Mit der EEG-Reform 2016 und 2021 haben wir die Fördersysteme entrümpelt, ganz weg von starren Subventionen hin zu fairen Auktionen und höheren Ausbauzielen. Und so wurde der Ökostrom billiger, mehr Menschen können mitmachen und die Wertschöpfung bleibt vor allem auch im Land. Und das ist gut fürs Klima und für die Menschen. Und der Ausbau erneuerbarer Energien ist dadurch, unter anderem dadurch, auf ein Rekordhoch angewachsen. Und die Frage war ja auch immer wieder, was hat die Regierung denn jetzt ganz genau vor? Klimaschutzpolitik ist wichtig, weil die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die soziale Ausgewogenheit zusammengebracht werden kann und vor allem auch zusammengebracht werden muss. Und mein Kollege und Vorredner Christian Moser hatte ja auch schon angesprochen, warum es wichtig ist, an einzelnen Punkten zu arbeiten, wie zum Beispiel der Planungsbeschleunigung. Die von uns vereinbarte Ausweitung von Genehmigungs- und Zustimmungsfiktionen, die Einrichtung von großen Expertenpools und vor allem das Lernen aus anderen erfolgreichen Verwaltungsreformen für den Bereich Klima- und Energiewende sind wichtige erste Schritte. Denn es braucht wirklich nicht immer Verbote oder Beschränkungen oder zusätzliche Klauseln, die draußen niemand versteht. Es braucht wirksame Klimapolitik mit dem Menschen. Und das Wichtigste bei der Klimapolitik bleibt: Menschen müssen mitgenommen werden, die Akzeptanz muss geschaffen werden. Und ich freue mich halt deshalb auch darauf, dass wir uns darauf verständigt haben, auch im Energiebereich die Leute merklich durch die Senkung des Stromes zu entlasten. Und deshalb noch einmal hier ganz herzlich die Einladung. Und es ist eine ernst gemeinte Einladung. Lassen Sie uns gemeinsam an der Klimapolitik arbeiten und sie gestalten. Ich freue mich drauf. Schönes Wochenende.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen am Ende der Aktuellen Stunde und der Aussprache. Es war mir eine Freude, Sie geleitet